Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Das ist einer der kleinen Propheten. Also nur, dass ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester, und zu dem Rest des Volkes, und sprich: Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du hoher Priester, und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Lasst uns noch einmal miteinander beten. Öffne unsere Augen, dass wir die Wunder in deinem Wort sehen. Öffne unsere Ohren, dass wir heute die Stimme unseres guten Hirten hören. Und öffne unsere Herzen für das Wirken des Heiligen Geistes. Verändere uns hin in das Bild deines Sohnes, Vater. Wir bitten das nicht, weil wir es einverlangen, weil wir es von dir einklagen können, sondern weil du es uns selbst durch Jesus verheißen hast. Darum bitten wir in seinem Namen. Amen. Es ist mir eine Freude, mal wieder hier sein zu dürfen. Und damit ja quasi heute alles aus Wetzlar kommt, darf ich ja auch noch die Predigt halten. Ich richte natürlich auch noch Grüße aus, die habe ich auch mitgebracht. Aber das war es dann auch eigentlich schon, was heute noch alles aus Wetzlar kommt. Ich weiß nicht, wie viele von euch oder wie vielen von euch der Name Freshkills Landfill etwas sagt. Ich habe das nur durch Googlen herausgefunden, was das eigentlich ist. Das ist eine 18 Quadratkilometer große Müllkippe mitten im Bundesstaat New York. Die füllt eine ganze Insel und hat sich über mehrere Jahrzehnte angesammelt. Berge hoch von Müll, Abfall, Dreck, Schmutz, Schutt, Staub. Vielleicht ist Staub das am wenigsten Schlimme, was man dort findet. Und der Bundesstaat New York hat eine ganz große Vision für diese Müllkippe. Sie ist seit mehreren Jahrzehnten mittlerweile nicht mehr aktiv, aber der Müll hat sich ja trotzdem angesammelt. Für diese Müllkippe hat der Bundesstaat New York vorgesehen, dass sie 2035 der schönste und größte Park im Bundesstaat New York sein soll. Das ist ein ambitioniertes Projekt. Ihr könnt das über Google mal ein bisschen nachverfolgen, wie das gerade so aussieht dort. Die haben noch einiges dort zu tun. Mitten Freshkills Landfill und mitten in New York, müsst ihr euch vorstellen, liegt diese Müllkippe auf einer ganzen Insel. Und diese Müllkippe soll ein wunderschöner Park werden. Nicht einfach nur ein bisschen Rasen, zwei, drei Apfelbäume, sondern es soll ein Naherholungsgebiet werden. Das ist ein ambitioniertes, ich würde sagen, recht ambitioniertes, vielleicht schon größenwahnsinniges Projekt. Es ist spannend, ob das in den nächsten Jahren oder eben bis 2035 Jahrzehnten fertig wird. Eine ähnliche Situation finden wir hier in Gottes Wort vor. Wir schreiben ungefähr das Jahr 520 vor Christus. Der Prophet Haggai ist sogar einer der wenigen, die man sehr genau datieren kann. Und dieses ganze Buch besteht aus mehreren Predigten, die dieser Prophet über ein halbes Jahr verteilt gehalten hat. Vier Predigten hat er mindestens gehalten. Die sind uns in diesem Buch hier überliefert. Im ersten Kapitel, das müssen wir vielleicht vorher wissen, beginnt er so ungefähr im Sommer zu predigen. Wir lesen in Kapitel 1, Vers 1, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats. Ihr könnt euch vorstellen, der Juni fängt an und Haggai beginnt mit seinem Predigtdienst. Und wir befinden uns heute in Kapitel 2, im siebten Monat, also einen Monat später, am 21. des Monats. Also so ungefähr 7 Wochen später. geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. In Kapitel 1 haben wir davon gelesen, das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen als Hintergrund mitbringen, dass der Tempel brach lag. Gottes Volk war seit vielen Jahren wieder zurück in die Stadt gekommen. Sie sind vertrieben worden, verschleppt worden aus Jerusalem, weil sie Gott gegenüber ungehorsam waren. Gott hatte in ihrem Leben keinen Raum mehr. Und Gott hatte ihnen gesagt, je weniger Raum ich in eurem Leben habe, desto weniger sicher ist es, dass ihr in diesem Land leben könnt, das ich euch geschenkt habe, damit ich in eurem Leben Raum gewinnen kann, damit ihr mich kennen könnt, damit ihr mich anbeten dürft, damit ihr wisst, wer euer Schöpfer, wer euer Erlöser ist. Und mittlerweile konnte das Volk aus dem babylonischen Exil zurückkehren. Das hatte nicht einfach nur irgendwelche politischen Zufälle als Grundlage, sondern es war tatsächlich so, Gott hatte sein Volk wieder aus dem Exil geführt. Wie es damals schon aus Ägypten gemacht hat, hatte er dieses Mal Juda aus Babylon geführt. Durch jemanden wie Nehemia, durch jemanden wie Zerubabel. Und wir lesen jetzt hiervon, zum Beispiel auch in Kapitel 1, dass das Volk die Mauer aufgebaut hatte. Das Buch Esra, Nehemia widmet sich die ganze Zeit eigentlich nur dem Mauerbau. Zur Zeit Haggais gab es wieder eine Mauer. Ihr müsst euch vorstellen, das war so ein kleines Provinzkaff im Verhältnis zum Beispiel zu Babylon oder später Rom. Und Jerusalem hatte wieder eine Stadtmauer. Man konnte wieder in dieser Stadt sicher leben. Man konnte, wir würden heute vielleicht sagen, ein anständiges Leben dort führen, wenn man ein anständiger Mensch war. Und die Leute hatten sich auch um ihre Häuser gekümmert. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 1 davon, dass Gott sagt, ihr wohnt, in Vers 4 zum Beispiel, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses, mein Haus, der Tempel, verödet daliegt. Das Volk hatte also schöne eingerichtete Häuser. Sie haben sicher gelebt. Sie konnten sich eigentlich nicht beklagen. Der Tempel, mitten in der Stadt, das größte und wichtigste Gebäude eigentlich, sah aber aus wie eine Müllkippe. Die größte und hässlichste Müllkippe mitten in Jerusalem war der Ort, an dem Gott viele Jahrzehnte lang eigentlich angebetet worden war. Und zu der Zeit Haggais standen gerade Ernten bevor. Und das Volk freute sich darauf. Schöne Stadt, schöne Häuser, vielleicht eine schöne Familie und jetzt noch ein gutes Essen. Und auf einmal gab es eine Dürre. Das Volk wusste, sie werden dieses Jahr hungern. Und wenn es gar keine Ernte gibt, werden sie auch nächstes Jahr hungern, weil sie nichts zum Säen hatten. Und Gott schickt diesen Propheten Haggai. Gott schickt diesen Propheten, der dauernd auf diese Müllkippe zeigt, auf diesen kaputten Tempel, diesen provisorischen Schuttplatz und dem Volk sagt, so sieht es eigentlich manchmal bei euch aus. Und weil ihr euch darum nicht kümmert, aber alles andere von Gott haben wollt, liegen viele Dinge in eurem Leben vielleicht gerade brach. Und wenn wir dieses Buch jetzt und dieses Kapitel genauer anschauen, dann ist vielleicht noch eine Sache wichtig. Der Tempel steht in diesem Buch und der Tempel steht durch die ganze Bibel. Nicht primär, nicht zuerst für ein Gebäude. Es geht nicht, und darum geht es ja auch, wenn wir über die Gemeinde sprechen, nicht darum, dass wir von einem Gebäude, von einem Gemeindesaal, von einem Haus sprechen, sondern der Tempel war der Ort, an dem Gott gegenwärtig war. Der Ort, an dem Gott angebetet werden konnte. Der Ort, an dem Menschen Opfer darbringen konnten und daran erinnert wurden, dass Gott gnädig ist, dass er Menschen, die schuldig sind, mit sich versöhnt. Der Tempel sollte dem Volk zeigen, Gott ist bei euch, Gott ist mit euch. Hat das Priorität in eurem Leben? Und wenn wir heute über diesen Tempel sprechen und ihn genauer anschauen, in Kapitel 2, dann ist wichtig, dass dir klar ist, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du Teil von diesem Tempel. Du bist ein Stein davon. Du bist ein Backstein in diesem Tempel drin. Aber auch ihr als ganze Gemeinde seid dieser Tempel. Nicht zuerst euer Gebäude, nicht zuerst eure Räume, sondern ihr als Person, ihr als Gemeinschaft. Und das Erste, was wir sehen, bei dem, was Haggai dem Volk auf einmal beginnt zu sagen, ist, was er uns heute noch klar macht, ist, wenn du Gott dienst, dann kannst du enttäuscht werden. Ich habe lange überlegt, ob ich den Punkt so nenne, das mildert das natürlich auch ein bisschen ab. Man könnte den Punkt auch nennen, wenn du Gott dienst, wirst du enttäuscht werden. Nicht, weil Gott dich enttäuscht, aber dazu kommen wir noch. Wenn ihr mit reinschaut in eure Bibeln, dann sehen wir zum Beispiel in Vers 3, dass Gott durch Haggai zum Volk spricht und sagt, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus, wir müssten ehrlicherweise sagen, diese Müllkippe, diesen Bauplatz, in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Das sagt Gott über den Tempel. Wir müssen uns vorstellen, hier gab es mit Sicherheit Leute, die waren bestimmt 80, 90, die wird es gegeben haben, die sich noch daran erinnert haben, wie vor 70 Jahren mal der Tempel aussah. Die sich noch zurückerinnert haben, was da für ein schönes Gebäude stand, wo man etwas sehen, etwas riechen, etwas erfahren konnte von der Herrlichkeit und Schönheit Gottes, von seiner Majestät. Das war dann kein halbfertiger Rohbau wie zur Zeit Haggais, mit so einem kleinen Betonfundament, mit so einem kleinen Tisch drauf, wo man alle gesagt hat, ja, das ist der Altar, nicht mehr so groß wie früher. Diese Leute haben sich zum Teil noch zurückerinnert und auch Gott erinnert sein Volk daran, früher war das nicht ein hässlicher Schandfleck, keine hässliche Müllkippe mitten in der Stadt. Das war ein Ort, an dem man Gott begegnen konnte. Der Ort, an dem man etwas von Gottes Herrlichkeit, Heiligkeit, Majestät, Schönheit, Liebe und Gnade erfahren konnte. Das ist nämlich der Punkt, den Gott hier anspricht. Das Volk hat das aus dem Auge verloren. Vielleicht kennt ihr Leute, die immer mal wieder gerne den Satz sagen, ich weiß noch früher oder früher war alles besser. Wir müssen uns hier wirklich vorstellen, so jemanden gab es bestimmt auch damals, der gesagt hat, früher war der Tempel schöner, wir fangen besser gar nicht an, den zu bauen. Wir lassen das lieber. Wir lesen zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 15 oder 14 und 15 davon, das Volk machte sich an die Arbeit. Sie hatten ja eigentlich begonnen, das zu machen, was Gott wollte. Sie haben angefangen, die Ärmel hochzukrempeln, aber Gott schickt Haggai nochmal. Und das Volk gewöhnt sich, glaube ich, auch langsam ein bisschen dran, wenn Haggai anfängt zu predigen, dann stimmt irgendwas nicht. Das war keiner, auf den man sich gefreut hat, wenn der gepredigt hat. Gott ist hier sehr direkt, sehr unverblümt. Nochmal Vers 3. Ist dieses Haus nicht wie nichts in euren Augen? Gott sagt nicht über den Tempel, da gibt es eben noch Verbesserungsbedarf, muss man mal drüber streichen, muss man vielleicht mal einen Eimer Farbe nehmen und ein bisschen verputzen oder ein Dach drüber ziehen. Gott sagt selbst, über den Tempel, über diese kleine, schäbige Ruine, ist dieses Haus nicht wie nichts in euren Augen. Und wir müssen ganz ehrlich sein, spätestens wenn Gott anfängt, so über etwas zu urteilen, dann hilft alles Schönreden unsererseits nichts. Damals haben sich viele Menschen mit Sicherheit gerne an diesen alten Tempel erinnert, der schön war. Der Tempel, an dem man Gott anbeten konnte, an dem es leicht war, Gott zu dienen, an dem es Spaß gemacht hat, Gott zu dienen. Ein Tempel, in dem es viele Musiker gab. Ein Tempel, der eben nicht wie nichts ausgesehen hat, sondern ein Tempel, der besonders war. Ein Tempel, in dem es viele Priester gab. Und vielleicht hast du schon mal eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Wir alle machen ja seit wahrscheinlich schon mehreren Jahren jetzt bald diese Erfahrung, es ist nicht mehr so leicht oder oft genug nicht leicht, Gott zu dienen. Es ist wesentlich herausfordernder geworden, zum Gottesdienst zu kommen, an einem Gottesdienst teilzunehmen, als Gemeinde zusammenzukommen. Und manchmal, das macht uns Haggai hier ganz klar, hängt unser Herz am Alten und trauert unser Herz alten Dingen hinterher. Und wir vergessen, was Gottes Plan ist, was Gottes Ziel für deinen Dienst für Gott ist, für dein Leben mit Jesus. Wir vergessen, wie Gott sich den Plan ganz konkret ausgedacht hat. Es ist gar nicht mal so lange her, da habe ich angefangen, mit einem Freund etwas ohne Plan zu machen. Und Frauen beobachten das meistens, Männer haben da vielleicht auch Erfahrungen gesammelt. Wir haben versucht, einen IKEA-Schrank ohne Anleitung zusammen aufzubauen. Das ist ein Unternehmen, da kann ich auch alle warnen, das ist zum Scheitern verurteilt. Das sollte man lassen, wenn man nicht irgendwie im Krankenhaus landen möchte. Wir haben gedacht, wir sind ja ganz clever. Wir wissen, wie das geht. Wir wissen, wie man Schränke aufbaut. Damals sagte Gottes Volk, wir wissen, wie man Gott dient. Wir wissen, was Gott will. Wir wissen, wie das geht. Wir haben diesen Schrank aufgebaut oder auch nicht und saßen ein Weilchen dran und irgendwann haben wir gemerkt, so wie wir das machen, funktioniert das einfach nicht, ohne dass wir uns zum Ende noch gegenseitig die Köpfe einschlagen. Und jeder von uns kennt sicherlich oder lacht vielleicht sicherlich über jemanden, der sowas Verrücktes machen würde. Und das ist ja nur was ganz Kleines. Etwas ohne Anleitung aufzubauen. Etwas zu machen, eine ganz klar umrissene Aufgabe, ohne dass wir eigentlich wissen, was wir da machen. Uns einfach mal reinzustürzen. Und das führt zu Frustration. Und Haggai kennt etwas ganz Ähnliches. Das Volk damals kennt eine ganz ähnliche Situation. Und ich bin mir sicher, jeder von euch, jeder hier, ich kenne euch alle noch nicht gut genug, kann mir vorstellen, es passiert ganz leicht, dass wir uns in Momenten der Frustration, der Enttäuschung nicht mehr darauf konzentrieren, wie können wir Gott jetzt dienen, sondern dass es uns geht wie dem Volk in Vers 3. Dieser Tempel, was ich jetzt gerade mache, sieht wie nichts aus. Was ich jetzt gerade mache für Gott, wie ich Gott gerade diene, ob das an deiner Arbeit ist, ob das in deiner Familie ist, in der Erziehung deiner Kinder, ob das in der Schule ist, an der Uni, was ich jetzt gerade mache, ist eigentlich bedeutungslos. Es funktioniert nicht. Ich werde nicht zufrieden dabei. Ich sehe keine Ergebnisse, die ich mir wünsche. Dann trauern wir ganz leicht dem Alten hinterher. Haggai macht uns das deutlich. Und warum? Für das Volk damals war es wesentlich einfacher, Gott in einem schönen, bereits gebauten Tempel zu dienen, als einen Tempel bauen zu müssen. Es gab zu der Zeit niemanden mehr, der Tempelarchitektur studiert hatte, weil niemand mehr wirklich erlebt hatte, wie man einen Tempel baut. Das war vorher ganz normal. Vielleicht erinnerst du dich auch gerne zurück an Zeiten, in denen Gott dich besonders gebraucht hat, in denen Leute zu dir gesagt haben, vielen Dank, dass du heute mit mir gesprochen hast, Gott hat dich wirklich benutzt, ich bin durch dich wirklich gesegnet worden und du wünschst dir so etwas mal wieder zurück. Mal einfach wieder so ein Erfolgsmoment. Oder du erlebst schon sehr lange so eine geistliche Durststrecke und fragst dich, wie lang geht das eigentlich noch? Macht das einen Unterschied, wie ich Jesus Christus in dieser Welt nachfolge und diene? Bringt das überhaupt was, wenn ich anderen das Evangelium weitergebe? Es glaubt ja sowieso keiner. Oder vielleicht ist es so, dass du, das darf man ja auch mal ganz ehrlich sagen, in der Gemeinde nach links und rechts guckst und dich über manche Leute ärgerst. Der kommt schneller mit seinem Dienst voran. Zu der da sagen immer alle Danke, wenn sie Klavier gespielt hat. Über den oder die freuen sich alle, wenn sie in die Gemeinde kommen. Über mich nicht. Gottes Frage damals an Israel und heute an uns ist immer noch dieselbe. Geht es dir bei deinem Dienst darum, dass ich gut aussehe oder du? Gott macht dir klar, wenn du Gott dienst, damit du gut aussiehst, wirst du nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig enttäuscht. Weil wir sehen eigentlich sehr selten gut dabei aus, wenn wir Gott dienen. Wir bekommen selten Applaus, wenn wir Gott dienen. Wir bekommen selten die Butter aufs Brot geschmiert und Danke gesagt, wenn wir das Evangelium weitergeben. Wenn wir treu sind, bekommen wir meistens sehr wenig zu hören an Dankesworten. Aber Gott sieht gut dabei aus. Das kann zum Beispiel sein, dass Gott hier seinen Finger ganz tief in Wunden legt, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben. An Punkten, wo wir nur lästige Pflichten ableisten für Gott. Wo wir Dinge einfach nur so wahrnehmen. Das muss man halt machen als Christ. Das gehört sich halt einfach so. Oder ich mache das und dann schuldet Gott mir was. Ich bin nett, dann muss Gott auch nett zu mir sein. Und manchmal gebraucht Gott genau solche Momente. Damals im Leben seines Volkes, hier in Vers 3. Und vielleicht heute anders, um unsere Prioritäten neu zu ordnen. Und manchmal benutzt Gott diese Momente und zeigt uns dadurch, um wen wir uns eigentlich drehen. Das Volk hat sich damals erhofft, wenn wir einen Tempel bauen und das nur irgendwie gut aussieht, dann muss Gott uns eine Ernte schicken, dann muss Gott wieder nett sein, dann ist er uns etwas schuldig. Und Gott sagt ihnen, ihr dreht euch doch eigentlich nur um euch selbst. Ihr erwartet gar nicht eure größte Freude von mir, sondern ihr erwartet sie von der Ernte. Die Ernte schenke ich euch, weil ich euch liebe. Nicht die Ernte liebt euch, sondern ich liebe euch. Gott benutzt solche Momente, solche Wachrüttelmomente, um dich zu fragen, dienst du, um Erfolg zu haben, oder dienst du, damit andere meinen Erfolg sehen, meine Herrlichkeit, meine Größe? Das kann ganz konkret so aussehen, dass deine Kollegen bei der Arbeit, deine Nachbarn, deine Freunde vielleicht einfach merken, dass das, was du jeden Tag machst, auch wenn es immer dasselbe ist, arbeiten, deine Kinder erziehen, deinen Garten machen, dass das dein Dienst für Gott ist, dass du es tust, nicht weil das jeder so macht, sondern weil Gott dir das als deine Aufgabe anvertraut hat, dass du zur Schule gehst, in die Uni, weil du Gott dienen möchtest, weil du Jesus nachfolgen willst, ganz konkret, dort, wo er dich hingestellt hat. Hören deine Kinder, dass gemeinsames Beten für dich nicht einfach nur so eine Notwendigkeit ist, die man abhaken muss, sondern dass es darum geht, dass ihr als Familie Gott nachfolgen wollt. Und wenn du aufhören willst, gerade in solchen Momenten, dann sagt Gott dir, hör nicht auf, mach weiter. Diene mir, auch wenn es enttäuschend ist, gerade dann, wenn es enttäuschend ist. Leidenschaft für Gottes Herrlichkeit braucht Ausdauer. Das ist ein Muskel, den Gott uns antrainieren möchte, durch Dienen. Und John Piper fasst das, wie ich finde, wie kein anderer perfekt zusammen und sagt, es ist Gottes Wille für dieses Zeitalter, dass sein Volk wie Salz und Licht unter allen anständigen Berufen verstreut ist. Gott möchte bekannt gemacht werden, weil es Leben und Freude bedeutet, ihn zu kennen. Er ruft dich nicht aus der Welt hinaus und nimmt dir die Notwendigkeit deiner Arbeit weg. Gott macht auch die Gesellschaft und die Kultur nicht kaputt. Durch seine verstreuten Heiligen, dich und mich, verbreitet Gott eine Leidenschaft für seine Herrlichkeit in allen Dingen zur Freude aller Völker. Verrichtest du deine Arbeit wie die Welt, dann vergeudest du dein Leben, egal wie reich oder erfolgreich du wirst. Manchmal braucht es sehr lange, bis wir etwas von der Herrlichkeit Gottes in unserem Dienst für Gott sehen können. Manchmal sehen wir gar nichts. Manchmal wissen wir gar nicht, nach was müssen wir Ausschau halten. Und vielleicht wartest du tatsächlich darauf, dass Gott durch dein Leben irgendetwas bewirkt, dass das, was du tust, einen Unterschied macht, so wie das Volk damals. Und bei aller Enttäuschung sagt Gott dir, um deinen Dienst ausdauernd tun zu können, brauchst du das Evangelium. Du brauchst nicht einfach irgendwie höher gesteckte Ziele, mehr Leidenschaft, mehr Überzeugung. Du musst verstehen, was Gott eigentlich durch deinen Dienst bewirken will. Und das sehen wir in den Versen 4 bis 5. Wenn du Gott dienst, brauchst du immer wieder neu das Evangelium. Wir könnten jetzt meinen, Haggai hat den Hammer rausgeholt, hat dem Volk gesagt, was ihr macht, sieht eigentlich aus wie nichts. Es ist bedeutungslos. Und auf einmal sagt Gott durch Haggai zum Volk, nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du hoher Priester. Sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleiben in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Also Gott bleibt nicht dabei, seinen Finger manchmal sehr tief in die Wunde des Stolzes, der Bequemlichkeit seines Volkes zu legen. Damals haben sie einfach gesagt, was wir machen, wir sehen keine Ergebnisse, egal was wir machen. Gott erinnert sein Volk und wir sehen hier drei Personenkreise. Wenn ihr mit reinschaut in eure Bibeln, in die Verse 4 und 5, die erste Person, die Gott anspricht, ist Jeschua, der Hohepriester. Die zweite ist Zerubabel und die dritte ist das ganze Volk, das Gott anspricht. Und Gott erinnert sein Volk hier wirklich an das Evangelium. Gott erinnert sein Volk daran, ihr wollt mir dienen, aber auf einer vollkommen falschen Grundlage. Ihr denkt, was ihr macht, funktioniert mit einer Anleitung, die gar nicht dafür gemacht ist. Um bei dem Bild von vorhin zu bleiben, ihr wollt einen Schrank zusammenbauen mit der Anleitung für ein Haushaltsgerät. Funktioniert nicht. Überraschung. Gott erinnert sein Volk daran und sagt ihnen, schaut euch mal diesen Jeschua an. Schaut euch Zerubabel an. Die erinnern euch an etwas. Die halten euch wirklich erfahrbar und sichtbar etwas vor Augen. Und was ist das? Wir fragen uns ganz konkret, vielleicht auch jetzt, wer sind die zwei? Was haben die zwei gemacht und warum werden die erwähnt und alle anderen nicht? Wenn wir Zerubabel, wenn wir von ihm in der Bibel lesen, dann hält uns Gott vor Augen, damals wie heute, dass er sein Volk nicht aufgibt. Zerubabel ist ein Nachfahr des letzten Königs von Juda, der König, der unter anderem mit dafür verantwortlich war, dass das Volk ins Exil musste. Und zu diesem König, zu Joachim, hatte Gott gesagt, ich werde dafür sorgen, dass nie wieder, niemals ein Nachfahre von dir auf dem Thron in Jerusalem sitzen wird. Ich werde dafür sorgen, dass deine Nachfahren, deine Familie keinen Einfluss mehr haben werden in meinem Volk. Und auf einmal gibt es diesen Zerubabel. Fragen wir uns jetzt vielleicht, hat Gott das gebrochen, was er eigentlich angekündigt hat? Kündigt Gott einfach mal oder ändert Gott einfach mal, was er versprochen hat, was er angesagt hat? Was wir hier sehen ist, wenn Gott auf Zerubabel zeigt, wenn Haggai das wirklich damals auf dem Marktplatz gemacht hat, gesagt hat, schaut da drüben diesen Zerubabel an, dann hat er dem Volk gesagt, Gott ist gnädig. Gott hat Zerubabel benutzt, um uns hierher zu führen, den Nachfahren von jemandem, der im besten Fall ein ziemlich verkorkstes Leben eigentlich geführt hat, der ein König, er ist der Nachfahr des Königs, wegen dem wir eigentlich im Exil waren. Und trotzdem hat Gott sich über diese Familie erbarmt. Und Haggai zeigt auf Jeschua, den Sohn des Jozadak, auf den Hohenpriester in Vers 4. Haggai steht auf diesem Marktplatz und sagt, guckt mal, wir haben einen Hohenpriester. Wir haben zwar keinen Tempel, wir haben keinen richtigen Altar, wir haben keinen Ort, an dem wir Gott gemeinsam anbeten können, aber Gott hat schon dafür gesorgt, dass es noch Priester gibt. Es gibt einen Hohenpriester, jemanden, der weiß, wie man Gottesdienst feiert, jemand, der weiß, wie die Opfer dargebracht werden sollen, jemanden, der Gottesdienst anleiten könnte, wenn wieder ein Tempel dasteht. Dreimal erinnert Gott sein Volk daran. Und Gott erinnert sein Volk unter anderem auch daran, dass es dieses ganze Volk noch gibt, in Vers 4. Haggai sagt, seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr und arbeitet. Sie sind nicht mehr irgendwo in Babylon. Sie sind in dem Land, das Gott ihnen geschenkt hat. Und dreimal sagt Gott zu ihnen, seid stark. Sei stark, Jeschua, sei stark, Zerubabel, sei stark, ganzes Volk. Seid stark heißt einfach, dient mir, auch wenn es enttäuschend, wenn es anstrengend ist. Und wir sehen diese Dinge, mit denen Gott seinem Volk Gründe gibt, sich nicht zu fürchten, keine Angst haben zu müssen. Wenn es irgendetwas gibt, woran wir das Evangelium im Alten Testament erkennen können, dass Gott sich nicht verändert hat, dass Gott nicht erst durch Jesus gnädig geworden ist, sondern schon von Anfang an mit seinem Volk, dann ist es, wenn wir zum Beispiel in Vers 4 lesen, dass Gott sagt, ich bin mit euch, spricht der Herr der Heerscharen. Gott sagt nicht, ich bin gegen euch, ihr müsst jetzt etwas leisten. Ihr müsst in Vorleistung gehen und dann bin ich vielleicht gnädig. Gott sagt, ich bin mit euch, obwohl ihr es nicht verdient habt. Und Gott spricht in Vers 5 davon, dass das Wort, das er mit dem Volk vereinbart hat, als es aus Ägypten gezogen ist, sein Geist in der Mitte des Volkes bleiben. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Gott erinnert sein Volk hier an den alten Bund, als sie ausgezogen sind. Aus Ägypten. Gott hat ein jämmerliches, kleines, unbedeutendes Sklavenvolk, das nicht Gott gedient hat, sondern den Ägyptern, aus Ägypten herausgeführt, damit sie Gott dienen können. Gott hat aus Sklaven sein Eigentum gemacht. Gott hat aus unbedeutenden Menschen seine Diener gemacht, sein Volk. Wir denken sehr oft, so vielleicht so wie das Volk damals. Wir müssen in Vorleistung gehen, um Gott dienen zu dürfen. Damit Gott sich über unseren Dienst freut, müssen wir vielleicht vorher ein paar Dinge geleistet haben. Wir müssen so und so lange in der Gemeinde sein. Wir müssen so und so treu gewesen sein an unserer Arbeitsstelle. Unsere Kinder müssen sich gut benehmen in der Gemeinde. Dann ist Gott zufrieden, vielleicht auch zu Hause. Gott macht hier etwas ganz anderes deutlich. Gott geht immer in Vorleistung mit seinem Volk. Gott weiß, dass du enttäuscht bist, wenn du ihm dienst. Gott weiß, dass du scheitern wirst. Und Gott sagt deshalb in Vers 5 unter anderem, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zog, mein Geist bleiben bestehen in eurer Mitte. Gott sagt, das ist kein Vertrag, bei dem du einen 50-prozentigen Anteil des Vertrags zu erfüllen hast und dann kannst du damit rechnen, dass auch Gott treu ist. Gott erfüllt 100% der Bedingungen, immer unaufkündbar. Und so zeigt uns Gott hier ganz deutlich, auch für uns heute, dass das Evangelium nicht einfach nur eine Aufbauanleitung ist, wie für Schränke oder andere Sachen, die eben funktionieren sollen in unserem Leben. Kein Diätplan, kein 5 Punkte, wie verbessere ich mein Leben Plan. Das Evangelium ist die Grundlage für deinen Dienst für Gott. Du brauchst es, damit du, auch wenn du enttäuscht wirst, weiter dienen kannst, damit du Jesus ähnlicher wirst, damit du lernst zu dienen wie Jesus. Nicht falls, sondern wenn du enttäuscht wirst. Das Evangelium verhindert nicht Enttäuschungen. Gott lässt Enttäuschungen zu. Manchmal schickt er sie sogar, wie damals, eine Missernte, eine Hungersnot. Und dann helfen keine Durchhalteparolen, macht uns Gott klar, sondern das Evangelium. Gott ist für dich. Gott ist nicht gegen dich, auch wenn sich das manchmal anders anfühlt. Gott ist nicht nachtragend, wenn du in deinem Dienst Enttäuschungen erlebst. Gott weiß, dass es anstrengend ist, dass es ermüdend ist und kräftezehrend, ihn in einer Welt zu bezeugen, die nicht an ihn glaubt, die nicht nach ihm fragt, die ihn ablehnt. Und das führt uns eigentlich auch zu unserem letzten Punkt. Und wenn es nur irgendetwas ist, was du heute mitnimmst, dann das. Das seht ihr in den Versen 6 bis 9. Wenn du Gott dienst, brauchst du Gottes Blick auf die Gemeinde. Wir lesen in Vers 6 bis 9 eine ganz große Ankündigung, die Gott macht. Wir müssen uns vorstellen, mitten in Jerusalem eine Müllkippe. Ein Bauplatz, der voller Dreck und Abfall liegt. Seit vielen Jahren. Ein Volk, das vollkommen überfordert ist damit, Gott zu dienen, die gar nicht wissen, wie baut man einen Tempel. Und zu diesem Volk sagt Gott Folgendes über den Tempel, den sie anfangen sollen zu bauen. Denn so spricht der Herr der Heerscharen: Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, ich werde den Himmel und die Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein, als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. An diesem Ort, der Müllkippe mitten in Jerusalem, will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Gott sagt einem Volk, das darüber klagt, dass der alte Tempel viel schöner war, dass es früher viel leichter war, Gott zu dienen, die gar nicht anfangen wollen, diesen Tempel zu bauen. Dieser Tempel wird noch großartiger aussehen als der letzte. Ihr erinnert euch vielleicht daran, das ist der Tempel, von dem Gott in Vers 3 gesagt hat: Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Zu einem Volk, das eigentlich gerade etwas sehr Bedeutungsloses macht. Vielleicht mal aus globaler Perspektive damals. Jerusalem, ein Provinzkaff. Ein kleines, unbedeutendes Volk, das gerade aus reiner Menschenfreundlichkeit des Königs von Persien zurückkehren durfte in sein Provinzkaff. Ein kleines Volk, das nur einen Gott hat. Das war damals ziemlich armselig. Dieses kleine und unbedeutende Volk bekommt auf einmal von seinem Gott zu hören: Was ihr macht, wenn ihr mir dient, wird globale Auswirkungen haben. Gott sagt nicht, eure Nachbarn werden das vielleicht auch mitkriegen, wenn ihr es richtig macht. Gott sagt zum Beispiel in Vers 7, ich werde alle Nationen erschüttern, die Kostbarkeiten aller Nationen. Nicht mancher Nationen, nicht relativ vieler, nicht 65% oder so, nicht aller Nationen werden kommen. Ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Entweder haben sich die Menschen damals gedacht, Gott fängt jetzt auch an, größenwahnsinnig zu werden. Oder Gott will ihnen etwas zeigen. Gott will ihre Perspektive auf ihren Dienst für ihn verändern. Wenn wir hier davon lesen, von diesem Tempel, von dem Gott sagt, dass er unglaublich schön sein wird. Wir lesen davon, dass Kostbarkeiten, also das Wertvollste, was diese Völker haben, in diesem Tempel kommen wird. Dass Gott dieses Haus mit Herrlichkeit füllt. Dann muss uns klar sein, der Tempel ist nicht herrlich und schön, weil er halt besonders schön angestrichen ist, weil besonders wertvolle Gegenstände darin stehen. Gott ist dort gegenwärtig. Man kann Gott dort kennenlernen. Dort kann man am besten mit Gott zusammenleben. Dort kann man erfahren, was es heißt, dass Gott Sünder annimmt, dass ein Gott, der so heilig ist, dass er damals hinter einem Vorhang, die Bundeslade stand, ein Gott, der so unnahbar heilig ist, dass Menschen sich diesem heiligen Gott nähern können, das konnte man nur im Tempel erfahren. Das macht diesen Tempel wertvoll, einzigartig und schön. Es kommen auch nicht nur die Schätze oder das Geld der Völker. Wenn ihr nochmal mit reinguckt in die Verse 7 bis 9, wir lesen davon, dass die Nationen kommen. Die Völker kommen selbst. Die schicken nicht einfach nur das Wertvolle, was sie haben. Die kommen selbst in das Provinzkaff Jerusalem, in die kleine und unbedeutende Stadt. Könnten uns vielleicht vorstellen, dass das heute heißen würde, Die Vereinten Nationen haben beschlossen, sich in der BEG in Osnabrück zu treffen und würden hier gerne ihre Hauptsitzungen abhalten und würden auch gerne noch ein bisschen Geld dalassen. Das ist das, was damals das Volk gehört hat. Das ist ihnen damals angekündigt worden. Vollkommen absurd nach dem, was sie eigentlich erleben. Vollkommen unwahrscheinlich dabei, wenn sie bedenken, wie enttäuschend und anstrengend ihr Dienst für Gott ist. Und was Haggai hier macht, ist, dass er den Blick des Volkes schärft. Wir müssen uns manchmal vorstellen, ich glaube, die Brillenträger unter uns wissen das ja am besten, dass unser Blick manchmal nicht mehr ganz scharf ist. Das merkt man vielleicht alle paar Jahre mal, wenn unsere Sehleistung nachlässt. Dann gehen wir üblicherweise zum Optiker. Der hilft uns, klarer zu sehen, indem er uns neue Brillengläser gibt. Und so ähnlich macht das Haggai hier auch. Nur, dass Haggai selbst hier vieles noch sehr, sehr trüb sieht. Haggai weiß, irgendwie, und Gott sagt das durch Haggai, wird dieser Tempel einmal wertvoll, wichtig und schön sein. Er wird weltweite Auswirkungen haben. Der kleine, unbedeutende Dienst, dieses traurigen, kleinen Haufens mitten in Jerusalem, wird weltweite Auswirkungen haben. Die Völker der ganzen Welt wollen wegen des Dienstes dieses kleinen, unbedeutenden Volkes Gott kennen und anbeten. Und Haggai, können wir uns vorstellen, sieht vielleicht wie durch so eine Milchglasscheibe. Er sieht relativ trüb, dass da irgendetwas kommt, dass Gott den Dienst des Volkes gebrauchen wird, dass Gott den Tempel gebrauchen wird, um die ganze Welt zu segnen. Und Gott macht uns heute klar, wir haben das vorhin aus 1. Petrus 2 gehört und ich lese das nochmal vor, wie das konkret aussieht. Zu ihm, Jesus Christus, kommt, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion, in Jerusalem, einen auserwählten kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Gott hat damals angekündigt, dass durch den Tempel die ganze Welt die Herrlichkeit Gottes sehen wird. Und dann schreibt Petrus auf einmal in 1. Petrus 2, dass Gott der Welt durch die Gemeinde seine Herrlichkeit zeigt. Und das bedeutet nicht einfach ganz abstrakt, Gott zeigt der Welt durch die weltweite Gemeinde seine Herrlichkeit. Gott zeigt der Welt seine Herrlichkeit durch euch, durch diese Gemeinde hier. Durch deinen Dienst in der Gemeinde, durch deine Treue im Kleinen, durch dein Leben in der Nachfolge Jesu, in deinem Privatleben, zu Hause, in eurem Leben als ganze Gemeinde. Alle, die du hier siehst, spiegeln die Herrlichkeit Gottes wider. Du darfst dich nachher gerne nach links und rechts umgucken oder auch nach vorne und hinten, weil du fragst dich vielleicht ganz zu Recht, Jonathan, kennst du die überhaupt? Ich sehe hier manchmal recht wenig von der Herrlichkeit Gottes. Das ist in Wetzlar übrigens nicht anders. Oder man fragt sich, wo sehe ich das hier genau? Wo fängt das eigentlich an? Der links, die rechts neben mir, sollen etwas widerspiegeln von dem, was Haggai hier schreibt, von den Kostbarkeiten aller Nationen, von der Herrlichkeit Gottes, dass Gott sogar heutzutage über die Gemeinde sagt, die sind wertvoller als Silber, sie sind wertvoller als Gold. Größer ist die Herrlichkeit der Gemeinde als die des Tempels, spricht der Herr der Herrscher. In der Gemeinde will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher, heißt das heute ganz konkret. Wie verschafft sich Gott Ehre und Herrlichkeit in der Gemeinde und durch die Gemeinde? Vielleicht sagst du, manches hier sieht vielleicht doch eher aus wie eine Müllkippe, wie damals der Tempel. Gott verschafft sich Ehre durch die Gemeinde, indem er das tut, was wir aus 1. Petrus 2 gehört haben. Gott sagt auch schon damals, zu den ersten Christen, Gott sagt bis heute zu uns, zu Jesus Christus kommt, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Gott verschafft sich Ehre hier in der Gemeinde vor Ort, ganz konkret, indem er Backsteine, Bausteine benutzt, die ihm eigentlich keine Ehre bereiten, die eigentlich mehr zur Müllkippe passen als zur Herrlichkeit des Tempels. Du bist ein Stein in diesem Tempel, in dem Gott die Steine am Eckstein ausrichtet. Der Eckstein ist der wichtigste Stein gewesen. Bis heute, wenn man ein Haus baut, das Grundfundament, an dem sich alles andere ausrichtet. Wenn das Fundament schief ist, dann hast du normalerweise auch keinen ebenen Boden im Wohnzimmer. Und so müssen wir uns vorstellen, ist das ja bis heute und auch schon damals gewesen. Der Eckstein, das Fundament ist entscheidend. Und wir lesen davon, im Neuen Testament, Jesus ist das entscheidende Fundament. Und die anderen Steine schreibt Petrus uns, du und ich, wir alle, die ganze Gemeinde, wir sollen uns ausrichten am Eckstein. Gott hat vor, mit der Gemeinde, mit deinem Dienst in der Gemeinde, mit deinem Dienst für Gott, ganz egal wie er aussieht, dass immer mehr Steine aussehen wie der Eckstein. Man soll die am besten äußerlich gar nicht so sehr vom Eckstein unterscheiden können. Jeder weiß, was der Eckstein ist, aber sie sollen immer mehr aussehen. Petrus schreibt an die Christen damals, an uns heute, zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein. Komm zu diesem Stein. Richte dich aus am Eckstein. Es muss dein Wunsch sein. Und es ist das größte Vorrecht. Es ist Gottes Plan mit der Gemeinde, dass wir aussehen wie der Eckstein. Und wir lernen diesen Blick Gottes auf die Gemeinde, sie nicht mehr einfach nur als eine Müllkippe zu sehen, als ein unvollkommenes Bauprojekt, sondern als ein Haus, das mit Herrlichkeit gefüllt ist, tatsächlich nur in der Gemeinde. Man kann viel auf seinem Sofa darüber reden. Man kann viel sagen, morgen werde ich alle anderen lieben in der Gemeinde, da muss ich wirklich mal was bei mir ändern. Gott will, dass wir als Gemeinde leben zusammen. Nur so werden wir immer mehr wie der Eckstein, sagt uns Petrus. Und wir lernen Gottes Blick nur, indem wir wirklich in der Gemeinde leben. Nicht indem wir über die Gemeinde reden, sondern in der Gemeinde leben. Mit der Gemeinde beten, die Gemeinschaft in der Gemeinde suchen, weil sie uns zum Eckstein führt. Haggai schreibt, dass die Kostbarkeiten aller Nationen kommen werden. Dass Gott von sich sagt, mein ist das Silber, mein ist das Gold. Gott sagt über seinen Tempel, der Tempel ist wertvoll. Und wir sehen es in der Gemeinde ganz deutlich, durch das Neue Testament. Die Gemeinde ist wertvoll. Nicht, weil alles gut funktioniert in der Gemeinde. Weil Gott in der Gemeinde und durch die Gemeinde zu dienen einfach und bequem ist, weil es Spaß macht, automatisch. Sondern weil die Gemeinde ist kostbar. Weil Gott sie kostbar und teuer erkauft hat. Nicht durch Gold, nicht durch Silber, sondern durch Jesus. Das Wertvollste, was Gott hatte, hat Gott benutzt, hat Gott gebraucht, hat Gott in diese Welt gesandt, damit es diese Gemeinde hier geben kann, damit du in dieser Gemeinde dienen kannst, damit du lernen kannst, die anderen zu lieben, wie Gott dich geliebt hat, damit Gott durch diese Gemeinde, durch dein Leben in dieser Gemeinde, durch euer Leben als Gemeinde, Osnabrück, und schlussendlich der ganzen Welt etwas von seiner Herrlichkeit und Macht zeigt, von seiner Größe. Gott sagt damals über den Tempel und Gott sagt heute über die Gemeinde ist schöner, sie ist großartiger, sie ist wertvoller, weil sie Jesus gehört. Sie besteht nicht aus Steinen, die nicht reden können, sondern sie besteht aus Steinen, von denen Petrus sagt, dass sie lebendig sind, dass sie sich am Eckstein ausrichten und dass alle Steine aussehen sollen wie der Eckstein. Das heißt es, Gott zu dienen in der Gemeinde, Jesus nachzufolgen, ganz egal, wie das bei dir ganz konkret aussieht in deinem Alltag. Manchmal lachen wir dann über Projekte wie Fresh Kids Landfill. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, die ziemlich ambitioniert wirken und von denen wir sagen, das sind größenwahnsinnige Bauprojekte. Wenn wir ehrlich sind, ist die Gemeinde genau so ein Bauprojekt, ist die Gemeinde genau das Bauprojekt Gottes. Sie sieht nicht immer schön aus. Es macht nicht immer Spaß, in der Gemeinde zu dienen. Es ist nicht immer einfach, in der Gemeinde zu dienen. Denn wenn du dienst, kannst du enttäuscht werden. Du wirst enttäuscht werden. Ganz automatisch. Weil in der Gemeinde Menschen leben, die noch nicht aussehen wie der Eckstein. Aber Gott will deinen Dienst gebrauchen. Und Gott erinnert dich deshalb immer wieder dann zurück. Du dienst nicht dir selber. Du dienst auch nicht primär den anderen. Sondern du dienst dem Gott, der dich durch das Evangelium erlöst hat. Und Gott will dir damit seinen Blick auf die Gemeinde schenken, dass du seine Herrlichkeit in der Herrlichkeit und Schönheit der Gemeinde siehst. Lass uns noch einmal miteinander gemeinsam beten. Wir danken dir dafür und wir beten dich dafür an, für deine unendliche Weisheit, die wir nicht verstehen, die wir nur im Ansatz nachvollziehen können, von der wir in deinem Wort lesen, dass du aus Sündern, nicht aus vollkommenen, nicht aus perfekten Menschen, dein Volk erwählt, gerufen, durch deinen Sohn gereinigt hast von aller Schuld und es weiter heiligst durch deinen Geist. Wir bitten dich wirklich, Vater im Himmel, für jeden Einzelnen von uns. Du weißt, wo wir deinem Sohn dienen, wo wir dir dienen. Und du weißt, dass wir angewiesen darauf sind, dass du uns längst führst und bewahrst und uns ihm ähnlicher machst. Hilf uns, das Evangelium im Blick zu behalten für unseren Dienst in deinem Reich. Hilf uns, die Gemeinde aus deiner Perspektive, mit deinem Blick zu sehen. Nicht mit Neid, nicht mit Missgunst, nicht mit dem, was nicht passt, nicht mit dem, was besser werden müsste, sondern mit dem, wozu du sie erlöst hast, wozu du sie teuer erkauft hast, dass sie heilig und schön ist. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, so zu dienen, dass diese Welt, die dich nicht kennt, die Welt, die dich ablehnt, die alles andere mehr sucht als Jesus Christus, dass sie durch die Gemeinde, durch jeden Einzelnen, durch uns alle, deine Weisheit und deine Herrlichkeit erkennen darf. Amen. Amen.